Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Ihr Ziel ist unser Antrieb, gemeinsam für eine grüne maritime Zukunft.
Der Hansa-Podcast. Moin und herzlich willkommen zum Hansa-Podcast. Mein Name ist Joshua Wiegand und unser heutiger Gast ist Burkhard Sommer, Partner bei PwC Deutschland. Er leitet seit Juli 2025, also genau seit einem Jahr, das Maritime Kompetenzzentrum und bündelt dort rund 120 Experten. Moin, Herr Sommer, schön, dass Sie bei uns sind.
Moin und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Einmal ganz allgemein gefragt, wie blicken Sie als PwC aktuell auf die deutsche Handelsschifffahrt?
Positiv im Verhältnis zu vielen Jahren davor und trotzdem mit einem skeptischeren Blick Richtung Zukunft. Ich glaube, uns alle hat es überrascht, dass gerade auch in Covid und in nachfolgenden Jahren die deutsche Handelsschifffahrt sich hat doch sehr erfolgreich positionieren können. Viele Unternehmen sind wieder erstarkt, haben Investitionen tätigen können, die sie im Vorfeld haben nicht tätigen können, nachdem sie aus einer langen Phase der Krise heraus sind. Wir haben jetzt den Aspekt, dass das Ratenniveau auch sehr lange noch auf einem eher höherem Niveau ist, auch wenn sich ja zwischenzeitlich Normalisierungsbewegungen erkennbar gemacht haben. Die derzeitige Krise, die sich ja überwiegend im Middle East letztendlich entwickelt hat, wirkt natürlich da auch nochmal nach, bindet Kapazitäten, führt zur Verlängerung von Transportwegen, führt in einigen Routen aufgrund vorgezogener Bestellungen auch wieder zu höheren Frachtraten, entsprechenden Verknappung von Kapazität und damit auch wieder einer Stabilisierung der Charterraten auf einem immer noch etwas höheren Niveau. Also insofern ist die Situation aus dem Aspekt her einnahmeseitig keine schlechte. Nichtsdestotrotz, das Ganze hat natürlich humanitäre Aspekte. Sind immer noch eine Vielzahl von Schiffen mit Seeleuten, nennen wir es mal, in der Region gefangen. Die Situation ist in jeder Hinsicht schwierig, weil man ja nicht genau prognostizieren kann, wann kann man denn von einer Normalisierung sprechen. Und selbst dann wird die derzeitige Krise mit Sicherheit sehr langfristige Nachwirkungen haben. Und das alles wirkt natürlich dann auf die Schiffe und eben auch gerade auf einen großen Teil auch der deutschen Schifffahrt mit.
Wie könnten diese Nachwirkungen aussehen, von denen Sie sprechen? Also wie kann man sich das vorstellen und wie beraten Sie da auch die Unternehmen?
Perspektivisch ist es also, ich glaube, keiner von uns hat die Glaskugel, die die einzige Wahrheit der Zukunft ergibt oder beinhaltet. Aber nun sind ja unter anderem im Rahmen des Konfliktes Raffineriekapazitäten getroffen worden. Das wird mit Sicherheit im Aufbau und der Reparatur entsprechend Zeit in Anspruch nehmen. Das wird entsprechende Nachwirkungen haben in Bezug auf den Import bzw. besser auf den Export von Öl und Gas. Das werden wir mit Sicherheit sehen. Das wird sich länger ziehen. Es sind lange Zeit eben auch dringend benötigte Düngemittel in der Region, nennen wir es mal, gefangen gewesen, konnten nicht in dem Maße exportiert werden wie benötigt und geplant. Das heißt, also auch da werden wir nachlaufende Effekte in der Wirtschaft sehen, dass eben zu dem Zeitpunkt, wo man das Material gebraucht hätte, es nicht verfügbar war. Und dann natürlich insgesamt gesehen, diese ganzen Entwicklungen, die wir derzeit sehen, sind jetzt nicht gerade ein Beschleuniger der weltwirtschaftlichen Entwicklung, sondern eher ein Hemmschuh. Und natürlich wird sich das perspektivisch aller Wahrscheinlichkeit nach auch auf die Frachtvolumina der Zukunft auswirken. Das heißt, wenn wir auch im Moment eine, ich nenne es mal, weiterhin positive Ratensituationen sehen, teilweise ja sogar steigende Raten aufgrund eben von Vorzugseffekten, wird diese Entwicklung sich mit Sicherheit nicht langfristig durchtragen, sondern es ist zu erwarten, ad 1, wenn eben zusätzliche Kapazitäten in den Markt wieder reingehen, dadurch, dass, ich nenne es mal, der Stöpsel, Anführungszeichen, der Region rausgezogen wird, die Schiffe wieder in den normalen Verkehr mit einphasen, gleichzeitig die Kapazitäten, die im Bau sind, in den Markt kommen, plus dann auf ein niedrigeres Export- bzw. Transportvolumen treffen, weil sich letztendlich ja aufgrund des Konfliktes und eben auch aller anderen Rahmenbedingungen die Mengen nicht so entwickelt haben, wie man sich das vielleicht erwartet hätte, dann werden wir wahrscheinlich etwas skeptischer und vielleicht auch ein bisschen pessimistischer in die Zukunft, soll heißen, in die nächsten Jahre schauen.
Das heißt, es gibt nicht das Szenario, dass der Knoten auf einmal platzt und alles wieder so ist wie vorher, sondern es ist ein langfristiger Prozess.
Ich glaube, das können wir mit Sicherheit ausschließen, dass es diesen Effekt nicht geben wird.
Das ist Wunschdenken,
dass man dann sagt, wir sind im Status ante sozusagen wieder angekommen, sondern das, was wir jetzt dort gesehen haben, wird langfristige Auswirkungen haben. Und wenn sich das fortsetzt, dass ja sich abzeichnet, dass da auch eine gewisse Regulierung in der Durchfahrt passieren wird, durch Gebühren etc., dann ist mit Sicherheit gegeben, dass wir dort vielleicht auch Nachholeffekte nicht nur in der Region der Welt sehen werden, sondern vielleicht andere sich das Modell auch abschauen und auch nochmal genauer prüfen, ob sie auch die Möglichkeit haben, bei entsprechenden Engpässen dort regulierend einzugreifen.
Sie deuten da wahrscheinlich auf den Indopazifik hin. Da gibt es ja auch Konflikte im Bereich Taiwan, China zum Beispiel.
Kann man im Moment noch nicht absehen, aber es sind natürlich Regionen, auch um die Straße von der Malakka ja gerade herum, wo ja durchaus jetzt im Moment auch offen teilweise Überlegungen geäußert werden, wie ist das denn mit Durchfahrtgeldern oder ähnlichem. Und ich sag mal, wenn einer damit anfängt, dann ist nicht ganz ausgeschlossen, dass andere Parteien noch ernsthafter darüber nachdenken, ob es auch bei ihnen durchaus möglich wäre.
Das wird sich dann zeigen, ob dieser Domino-Effekt eintritt, aber unrealistisch ist das nicht, das sehe ich auch so. Lassen Sie uns mal auf die Reedereistudie blicken, die ja jährlich bei Ihnen erscheint und von Ihnen auch veröffentlicht wird. Die nächste Reedereistudie kommt meines Wissens im Herbst raus. Können Sie uns da vielleicht schon mal so einen kleinen Vorausblick geben, was uns da erwartet, auch in Bezug auf die vergangene Reedereistudie von 2025? Welche Entwicklung hat die Schifffahrt seitdem?
Vielleicht zum Setup der Studie erst, dass ich glaube, was wir erwarten können, und das ist sehr positiv, ist eine auch wieder erhöhte Teilnehmerquote. Wir sind immer schon froh, dass sehr viele Reedereien, Entscheidungsträger an der Studie mitwirken, und das glaube ich in diesem Jahr noch mehr als im letzten Jahr. Das heißt also, dort werden wir eine Steigerung sehen. Die Ergebnisse der Studie selbst kennen wir auch als Haus selber nicht. Uns ist es wichtig, dass wir unverblümte Meinungen anonymisiert bekommen, die von einem Institut für uns erhoben werden, sodass wir persönlich eben nicht auch darauf rückschließen können, wer hat was gesagt, sondern dort, ich sag mal, auf eine neutrale Basis schauen und das dann Ganze für uns ein- und auswerten. Also insofern wissen wir noch nicht, in welche Richtung sozusagen es läuft, aber wir haben natürlich bestimmte Fragen gestellt, die uns besonders interessieren, und wie Sie sich denken können, werden einige oder haben einige dieser Fragen natürlich mit der derzeitigen weltwirtschaftlichen Entwicklung zu tun. Auch wie sich die derzeitige Präsidentschaft in den USA auf bestimmte Handelsströme und Entwicklungen und vor allen Dingen auch auf Prognosesicherheit entsprechend auswirkt. Und ich meine letztendlich dem, was ich bisher gesehen habe, zu entnehmen, dass man dort auch in der Branche kritisch, aber das überrascht, glaube ich, keinen, auf diese Entwicklungen schaut.
Ihre Auswertung aus 2025 zeigt eine sehr robuste deutsche Schifffahrt. Trotz der geopolitischen Bedingungen und auch der Zölle aus den USA hauptsächlich und auch unsicherer Märkte, die dadurch bedingt sind. Wie passt das eigentlich zusammen?
Ich glaube, dadurch, dass die Branche an sich, ich meine, wer mit Wind und Wetter zurechtkommen muss, mit sich schnell ändernden Bedingungen auch in diesem Umfeld, der hat vielleicht auch diese Fähigkeit, dann flexibel und schnell auf Änderungen auch im regulatorischen Umfeld oder eben in der weltpolitischen Lage zu reagieren. Ich glaube, das ist der Schifffahrt seit Jahrhunderten zu eigen, dort flexibel zu sein, sich schnell auf Veränderungen einzustellen.
Anpassungsfähigkeit
steht da im Vordergrund, keine Frage. Nun sind die Wirtschaftsgüter, die dem Ganzen zugrunde liegen, Schiffe jeglicher Art, natürlich auch Einheiten, die werden beschafft, laufen, teilweise eben 2 Jahrzehnte, bevor sie vielleicht irgendwann dann aus dem Markt genommen werden. Das ist so ein etwas natürlich ein Faktor, der zwingt einen auch zu langfristiger Planung, gerade aus Kreditsicht heraus, dass man da sagt, man braucht eine gewisse Prognosegenauigkeit. Aber wie gesagt, der Branche ist schon zu eigen, sich kurzfristig und schnell manchmal auch auf Veränderungen letztendlich dort einzustimmen, einzuspielen und mit denen auch dann agieren zu können. Das haben wir unter anderem, ich habe schon eingangs erwähnt, in Covid gesehen, wo eben trotz dieser Verzögerungen, die wir gesehen haben, trotz dann der wellenartigen Bewegung von einem Hafen zum anderen, nachdem dann dort teilweise wieder Fertigungs- oder Abfertigungsprozesse angelaufen waren, die Branche das sehr gut gemanagt hat, insgesamt weltweit, eine Versorgungssicherheit der Länder letztendlich dort sicherzustellen. Und ich erwarte auch, dass diese Flexibilität auch weiter uns da begleiten wird und diese Robustheit. Ja. Trotz allem, glaube ich, würden wir uns alle mehr Prognosesicherheit wünschen und manchmal vielleicht auch weniger Notwendigkeit, sehr flexibel und schnell auf Sachen reagieren zu müssen.
Das bestätigt auch die aktuelle Marktlage. Also eine Mehrheit der befragten Reedereien hat ja zuletzt auch berichtet, dass sie fast voll ausgelastet sind. Das waren 93% in ihrer Studie. Ist das eine echte Stärke oder eher eine Folge von gestörten Lieferketten, die vielleicht sogar seit Covid noch nachwirken?
Ich glaube, es ist vielleicht eine Mischung aus beidem natürlich. Wir haben aufgrund der Krise zwangsläufig oder der Krisen, muss man ja einfach mittlerweile sagen, wir haben eine Aneinanderreihung von verschiedenen Krisen jetzt in der jüngeren Vergangenheit gesehen, haben wir natürlich immer irgendwo Verknappungseffekte. Ja. Die führen natürlich dazu, dass die im Markt stehende Kapazität entsprechend stärker nachgefragt wird. Also mit Sicherheit ist das ein Einflussfaktor. Dennoch muss man einfach sagen, wir sind aus einer Krise rausgekommen, wo der Markt mehr im Gleichgewicht war und natürlich dadurch alleine schon auch eine gute Auslastungssituation für die Schiffe entsprechend gegeben ist.
Viele Reedereien auch in Deutschland erwarten zuletzt weiterhin großes Wachstum. Woher kommt eigentlich dieser Optimismus?
Letztendlich wahrscheinlich eben genau daraus, dass die Weltwirtschaft sich trotz aller Veränderungen der Vergangenheit doch relativ stabil und robust gezeigt hat. Wir reden ja nicht von einem rückläufigen Effekten, sondern wir reden im Grunde genommen von einer Verlangsamung von Wachstum. Das heißt also, wir können ja zumindest immer noch von Wachstum ausgehen. Gleichzeitig reden wir natürlich immer noch davon, ja, es steht ganz viel im Orderbook, es werden also viel Kapazitäten in den Markt reinkommen, aber nicht in allen Bereichen. Also es wird auch da Bereiche geben, wo trotz eines starken Orderbuchs dort eine gewisse, nennen wir es mal nicht Unterversorgung, aber zumindest deutlich weniger Schiffe in den Markt kommen.
In welchem Bereich sehen
Sie das? Gerade im Bereich der Feeder, mittlere bis mittlere, größere Schiffsklassen.
Shortsea auch?
Shortsea sowieso ein Thema, wobei Shortsea sich ja dadurch auszeichnet, dass Schiffe auch sehr, sehr lange im Shortsea-Bereich gefahren werden. Im Gegensatz eben zu dem Transport über große Strecken. Da, glaube ich, wird perspektivisch die Regulatorik auch ein großer Einflussfaktor davon sein, wie viel Kapazität wir dort entsprechend in den kommenden Jahren verlieren werden.
Genau, es gibt ja auch eine überalterte Flotte gerade im Shortsea-Bereich und entsprechend weniger Neubauten, die bestellt werden. Von daher wird es da zu einer Knappheit kommen. Sehen Sie das auch so?
Ich sehe es ähnlich, ja. Wobei man muss, glaube ich, unterscheiden in der dann Segmentierung auch nochmal des Shortsea-Bereiches. Ob man, sagen wir mal, die klassischen Feederverkehre sieht, die eben von kleinen, nehmen wir mal das pragmatische Beispiel, von kleinen Containerschiffen zum Beispiel auch gefahren werden, die eben nicht im Binnenschiffsdienst auch eingesetzt werden können. Da haben wir overall eine überalterte Flotte weltweit. Dann auch entsprechend also die Notwendigkeit von Ersatzinvestitionen, um gerade auch dieses Hub-and-Spoke-System, was ja die großen Carrier implementiert haben, auch erfolgreich in Zukunft umsetzen zu können. Weil die natürlich ein maßgebliches Interesse haben, die Rennstrecken mit möglichst großen Schiffen zu bestreiten. Und dann soll das Ganze ja mit kleineren Einheiten von Hubs aus weiterverteilt werden. Und bei diesen Hubs beziehungsweise bei diesen kleineren Einheiten, da wird es perspektivisch vielleicht in den kommenden Jahren Engpässe geben, weil natürlich nicht so viele Schiffe aufgelegt wurden oder beziehungsweise nicht aufgelegt, sondern gebaut wurden, wie sie dann aufgrund der Altersstruktur vielleicht benötigt werden. Also das ist ein Faktor. Ein anderer Faktor ist, dass wir natürlich im Shortsea-Bereich auch viele Schiffe haben, die Binnenschiffverkehr, Fluss plus letztendlich küstennahe Verkehre fahren, die aber auch häufig, wie gesagt, eben eher älter sind, nicht vergleichbar sind mit der Struktur der Seeschiffe. Und wir hier eigentlich sogar noch eine besondere Herausforderung haben, dass wir dort sehr, sehr kleine, fragmentierte Einheiten haben, was die Unternehmen angeht, die häufig die notwendigen Investitionen, die für eine Erneuerung der Schiffe oder für Neubaut notwendig sind, gar nicht stemmen können. Das führt zwangsläufig dazu, dass es eben, wenn man sich mal die Hochseeflotte anschaut, auf der anderen Seite eben die Binnenschiffsflotte, dort erhebliche Unterschiede auch gibt, was Finanzierungsvolumina und Finanzierungskraft der Unternehmen letztendlich angeht.
Heißt das dann im Gegenzug auch, dass man davon ausgehen kann, dass diese kleineren Reedereien dann mehr konsolidieren, um mehr PS auf die Straße zu bekommen im Prinzip?
Das ist eine Entwicklung, die wir bisher im Binnenschiffsbereich weniger gesehen haben. Der wird ehrlicherweise ja auch eher von größeren Einheiten aus dem europäischen Ausland bestimmt. Da sind wir Deutschen gar nicht so stark letztendlich in dem Segment, wie man annehmen möchte. Das Ganze ist etwas positiver zu sehen, wenn wir das Ganze auf die Hochseereedereien beziehen, wo man sagt, okay, da sind es auch mehr als 2-3 Schiffe im Schnitt, die dort durch die entsprechenden Gesellschaften betrieben und gemanagt werden. Und damit habe ich natürlich eine andere Asset-Basis. Gleichzeitig müssen wir so ehrlich sein, dass die Investitionsvolumina natürlich auch für solche Schiffe erheblich höher sind.
Das bringt uns auch direkt zum nächsten Themenstichpunkt, nämlich zum Thema Investitionen. In der Schifffahrt ist aktuell sehr viel Kapital vorhanden, auch für M&A-Aktivitäten, also Unternehmensfusionen und Käufe. Ist die Reedereilandschaft Ihrer Ansicht aktuell stabil oder eher investitionsbereit oder steht sie sogar unter Druck?
Ich glaube, die Reedereilandschaft an sich ist investitionsbereit. Wie immer ist es eine Frage natürlich von, wo kann ich investieren? Wenn wir auf die Werftkapazitäten schauen, da sind ja viele Werften auch sehr gut ausgelastet. Das heißt, wenn ich heute investieren wollen würde, würde ich eine Zeit lang brauchen, vielleicht den geeigneten Werftplatz für meine Investitionen auch zu finden. Deswegen haben wir ja auch sehr viel Investitionen in Secondhand-Tonnage gesehen, die quasi dann, ich nenne es mal, durchgetauscht wurde. Das unterscheidet sich aber bei den, nennen wir es mal, kleineren und mittleren Reedereien etwas von dem, wie sich beispielsweise Linienreedereien oder Carrier quasi aufstellen, die ja über das eigene Geschäftsfeld hinaus, also gar nicht im klassischen Shipping an sich investieren, sondern vielmehr, und das sehen wir ja im Moment auch bei den Verlautbarungen, gerade in der Presse, wenn man sich dort eine französische Großreederei anschaut, eher sozusagen da auch ihre Kapazitäten beziehungsweise Fähigkeiten in den angrenzenden Prozessen, Lieferprozessen, eine Lieferkette ausbauen, wie beispielsweise dann Terminalaktivitäten oder nachgelagerte Logistikprozesse, wie es ein klassischer 3PL, 4PL dann machen würde.
Das bringt mich auch direkt zur nächsten Frage, nämlich, wie Sie schon gesagt haben, große Reedereien treten zunehmend auch als Investoren in Häfen bzw. in Terminals auf. Zuletzt sogar Hapag-Lloyd, wie wir berichtet haben, die einen Einstieg im Eurogate in Hamburg planen. Sehen Sie darin einen neuen Trend? Und also weg vom reinen Carrier-Modell hin zu einer stärkeren integrierten Logistikkette. Und ist das vielleicht auch ein Grund, dass die Reedereien ihr Geld auch sinnvoll investieren wollen?
Ich glaube, Geld sinnvoll investieren bewegt uns alle. auch natürlich die Reedereien. Ja. Aber geht es ja auch darum, das Geld nachhaltig zu investieren und sich selbst resilienter zu machen, wenn es beispielsweise Verwerfungen im Markt gibt, nicht mehr nur an einem Segment dann bei den Verwerfungen auch dementsprechend stark ausgeliefert zu sein.
Diversifizieren.
Genau, Geschäftsmodell stabiler machen, diversifizieren und so weiter. Es ist kein neuer Trend, das muss man ganz klar sagen, sondern es ist etwas, was einige Reedereien der Top Ten schon seit Jahren betrieben haben. Auch erfolgreich mit der Hineinnahme von Logistikaktivitäten, manchmal mehr oder weniger erfolgreich, aber es ist auf jeden Fall kein Trend der letzten 2-3 Jahre.
Aber für den deutschen Markt,
das ist der Punkt,
ja. Dedicated Terminal war ja bisher, zumindest in Hamburg, aber auch in Deutschland, eher, außer in Bremerhaven vielleicht, eher nicht das gängige Modell. Also das ist ja schon eine neue Entwicklung, die sich da abzeichnet.
Genau, also der deutsche Markt unterscheidet sich da ein bisschen zum internationalen Trend, zu der internationalen Entwicklung, weil da sehen wir das oder haben wir das über Jahre letztendlich auch beobachten können. Was, glaube ich, jetzt im Moment das Ganze auszeichnet, dass eben auch Deutschland dort immer mehr in den Fokus kommt, dass es also immer mehr Terminals gibt, die dann mit direkten Reedereiinvestitionen beziehungsweise Reedereibeteiligung arbeiten. Früher war es ja eher dann über auch Volumenverträge letztendlich geregelt, Kooperationsverträge. Jetzt sind es eben auch direkte Beteiligungen und Investitionen. Insofern hat das Ganze eine andere Qualität. Aber wie gesagt, es ist kein neuer Trend, sondern es ist ein Trend, den wir weltweit schon seit längerem beobachten. Das geht einher, aber auch nicht nur mit den Investitionen in Terminals, sondern eben auch mit den Investitionen in weiterreichende Logistikaktivitäten. Mhm. Auf der anderen Seite, und bin ja, wenn ich irgendwie mal zurückgucke, auch erschreckend lange manchmal schon irgendwie in dem Markt unterwegs. Und ich kann mich eben auch daran erinnern, dass wie alles auch das Zyklen hat. Mhm. Und auch dort durchaus auch Reedereien, Flugzeugkapazitäten mal besessen haben, diversifiziert waren beispielsweise auch in der Kreuzfahrt und so weiter. Ja. Das Ganze dann irgendwann eben in Konzentration aufs Kerngeschäft verändert wurde und jetzt der Trend wieder dahin geht, sozusagen sich zu diversifizieren. Also es hat anscheinend alles so ein bisschen seine Zeit und wenn Schifffahrt zyklisch ist, scheint auch so eine Entwicklung zyklisch zu sein.
Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, wie könnte dann der nächste Zyklus aussehen? Also treten die Reedereien dann ihre Beteiligungen wieder ab und verkaufen die? Oder?
Ich glaube, die Reeders ist nicht auf Kurzfristigkeit ausgerichtet. Dafür sind, glaube ich, auch die Volumina, die da diskutiert werden, beziehungsweise auch die Investitionen, die getätigt wurden, zu groß. Okay. Muss ja auch bedenken, dass gerade im zum Beispiel Terminalumfeld wir meistens ja über jahrzehntelange Perspektiven sprechen, was Investmentzyklen dort angeht. Es ist, glaube ich, eher zu erwarten, dass, sagen wir mal, wenn die Volumen sich nicht ganz so stark weiterentwickeln wie jetzt in der jüngeren Vergangenheit, wenn eine gewisse Verknappung von Kapazitäten oder Entschuldigung, nicht Verknappung, sondern genau das Gegenteil, auftritt, auch wieder mehr Kapazitäten im Markt sind, dass es dann vielleicht mehr Preiskampf auch wieder geben wird, mehr Wettbewerb zwischen den einzelnen Carriern, die ja derzeit nicht oder sehr stark natürlich mit den Logistikern, mit den klassischen Logistikern dort auch konkurrieren, sich dort eine Position im versuchen, den Markt aufzubauen und dann aber untereinander auch wieder eine höhere Wettbewerbsintensität haben werden.
Innerhalb der Allianzen oder glauben Sie auch, dass sich diese Allianzen dann auch wieder, dass das ein Modell von gestern sein könnte und die Carrier sich wieder als Einzelkämpfer positionieren auf dem Markt?
Ich glaube, das Modell der Allianzen hat deshalb schon einen Vorteil, weil ich brauche, oder anders gesprochen, es gibt ja ganz wenig Reedereien, manche würden vielleicht behaupten, nur eine, die derzeit die Kapazitäten hätten, ein umfangreiches Netzwerk weltweit alleine zu betreiben mit Hinlieferung von bezahlten Containern und der Rücklieferung von Leercontainern. Mhm. Um dort einen optimalen Mix zu erreichen, macht es natürlich Sinn, noch einen weltweiten Outreach zu haben, Allianzpartner zu haben. Und ich glaube, dass deswegen das Allianzmodell sich weiterhin auch vortragen wird. Ja. Natürlich ist die Frage, wie kombinieren sich die Partner? Und das hat ja in letzter Zeit ein gewisses Wechselspiel gegeben. Und es ist auch anzunehmen, dass es auch in Zukunft dort immer wieder Veränderungen geben wird. Mhm. Aber im Moment ist vielleicht keiner alleine stark genug, ein weltweites Netzwerk mitzutragen. Außer vielleicht einer, aber wie gesagt, das auch mal mit Fragezeichen gesprochen.
Absolut.
Insofern muss man da die Entwicklung der kommenden Jahre mal abwarten.
Ein weiteres Riesentrendthema in der Schifffahrt ist und bleibt die Antriebsfrage. Wie stark bremst die offene Antriebsfrage eigentlich die Flottenerneuerung?
Sie bremst auf jeden Fall die Flottenerneuerung, ganz klar. Weil die Frage natürlich ist, wenn ich einen bestimmten Betrag habe, den ich investieren kann, ich muss ihn langfristig heute für über die nächsten 10, 15 Jahre investieren, dann habe ich immer die Frage, in welche Richtung gehe ich denn jetzt? Was ist es, was der Treibstoff, der vermeintliche Treibstoff der Zukunft ist? Wir haben uns alle erhofft, dass sich das deutlich klarer rausgelegt hat, ob es jetzt mal wegen Methanol oder zum Beispiel Ammoniak dann ist für Langstrecke. Aus dem angloamerikanischen Raum hört man ja immer auch jetzt stärker das Verdikt für Nuklear.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie ist Ihre Einschätzung zu diesem Thema? Das ist ja schon in der Branche weiterhin Nischenthema, aber es wird immer lauter, habe ich das Gefühl. Wie sehen Sie das?
Ja, es wird lauter, es wird in der Wahrnehmung auch jetzt breiter wahrgenommen, keine Frage. Ich glaube aber, dass es verschiedene Faktoren gibt, die das in der Entwicklung nach vorne noch etwas einbremsen werden. Zumal, und da muss man jetzt, wenn man auch alleine jetzt mal, wir haben ja eben gesagt, und was bedeutet das für Deutschland und so weiter, wenn man mal nur rein aus der deutschen Perspektive sich das anschaut, wir mit Nuklear, sobald man das ganze Thema anfängt zu diskutieren, ja sowieso nicht auf eine, eine sehr offene Diskussionslandschaft trifft. Das sieht im außereuropäischen Raum, im angloamerikanischen Raum ein bisschen anders aus. Ja. Aber wir sind dort noch zu weit überhaupt entfernt davon, sagen wir mal, Technologie zu haben, die kostengünstig, massentauglich, dann auch auf die Schiffe gebracht werden kann.
Auch versicherbar ist. Das sind ja auch Gefahren, die davon ausgehen. Das muss ja auch jemand versichern.
Und wir reden ja immer über Nachwuchsmangel. Habe ich denn auch das entsprechend qualifizierte Personal?
Richtig.
Was mit der neuen Antriebstechnologie, wobei die Antriebstechnologie an sich bleibt ja die gleiche. Es geht ja um den vermeintlich neuen Treibstoff und die dahinterliegende Maschine, dann auch umgehen kann.
Die technische Komponente, die wurde ja auch schon erprobt und hat sich ja auch schon sogar bewährt, ist ein bisschen zu hoch gegriffen, aber hat funktioniert. Es gibt ja auch das Thema Infrastruktur, was ja auch bei dem Thema nicht ausbleiben
darf. Ja, und wenn wir dann wieder zurückkommen auf eben diese Treibstoffe Methanol und Ammoniak, da ist diese Struktur ja bisher auch noch nicht in dem Maße entstanden. Und das beeinträchtigt natürlich, selbst wenn ich auf Dual Fuel gehe, im gewissen Maße die Fungibilität der Schiffe natürlich auch im Zweitmarkt. Wenn ich mich also falsch entscheide, limitiere ich letztendlich damit natürlich auch die Möglichkeit, mein Schiff nach einer gewissen Zeit auch in der Welt frei verkaufen zu können. Mhm. Weil natürlich ein möglicher Käufer basierend auf den entsprechenden, auf der Wahl, die ich getroffen habe, sagen wird, das passt jetzt bei mir vielleicht nicht rein in mein Setup, in die Routen, die ich normalerweise fahre, um das volle Potenzial der Maschine auszunutzen, etc. Also es ist immer noch sehr unangenehm, sehr viel Unsicherheit dort mit drin. Ja. Zumal ja das Thema Dekarbonisierung auch so einen kleinen Dämpfer erstmal bekommen hatte im letzten Jahr. Ja. Für einige auch überraschend.
Ja, für uns auch.
Und man durchaus erwarten kann, dass dieser Dämpfer auch nachwirkt. Mhm. Und insofern ist es, sagen wir mal, natürlich ein Bärendienst für das Gesamtthema Sustainability, Dekarbonisierung in der Schifffahrt. Mhm. Dass da gesagt wurde, wir treiben das jetzt nicht mit dem Engagement, mit dem Werf voran, wie wir es eigentlich in den Jahren vorher prognostiziert haben.
Wir machen mal einen harten Cut und blicken mal auf ein weiteres Trendthema. Es gibt so viele derzeit, künstliche Intelligenz in der Schifffahrt. Es ist nicht nur in der Schifffahrt ein Riesenthema, es ist in jeder Branche aktuell sehr, sehr groß und man macht sich Szenarien, wie sieht die Zukunft aus und inwiefern kann KI Unternehmen unterstützen, aber auch herausfordern. Wie sehr ist KI inzwischen auch in der Schifffahrt angekommen?
Also KI und Überlegungen sind, wie Sie schon gesagt haben, in jedem Unternehmen, glaube ich, angekommen. Bei einigen Unternehmen, die häufig genug größer sind beispielsweise, entsprechende Investitionsvolumina stemmen können und KI auch einsetzen können in breiter Basis, passiert das. Passiert überwiegend aber eher in administrativen Prozessen, zur Unterstützung letztendlich von administrativen Prozessen am Land, weniger in den reinen Shipping Operations. Das wird in Zukunft sich wahrscheinlich noch weiter wandeln. Wir werden dann auch letztendlich in den Operations mehr KI-Einsatz sehen, bis hin vielleicht irgendwo zu KI-unterstützten Routing oder vielleicht sogar unbemannten Schifffahrt, perspektivisch irgendwann.
Autonom, ja.
Aber wir haben da ja durchaus noch einige Herausforderungen vor uns. Mhm. Wenn man sich anguckt, es gibt ja auch Überlegungen, beispielsweise das Pilotage-Wesen in verschiedenen Regionen dieser Welt maßgeblich unterstützen zu lassen von KI, um dann auch, ich sag mal, autonome Guidance-Vehicle zu haben, an die sich quasi wie im Konvoi andere Schiffe dann ranhängen können und so weiter. Ja. Steering von Land. Aber wie gesagt, das ist alles Erprobung. Mhm. Wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, da ist irgendetwas derzeit schon ausgerollt und funktioniert on a daily basis.
Glauben Sie, dass KI vielleicht auch im Hinblick auf Fachkräftemangel unterstützen kann? Also es werden immer weniger Menschen auch in der Branche gefunden, die Unternehmen helfen können. Glauben Sie, dass KI da vielleicht genau das richtige Vehikel ist, mit dem man dagegen auch vorgehen kann?
Soweit ich das beobachte, hofft das jede Branche, dass letztendlich KI da den vermeintlichen Nachwuchsmangel oder sich dort auch helfen kann. Das wird wahrscheinlich auch in Teilen so sein. Ich glaube trotzdem, eine Sache kann man positiv erwähnen, in der Entwicklung des letzten Jahres, dass wenn wir zumindest jetzt auf Deutschland schauen, das seegängige Personal, dass wir hier auch zum Beispiel eine Steigerung von Ausbildungsverhältnissen gesehen haben, von mehr jungen Leuten, die sich offensichtlich wieder mehr für die Schifffahrt interessieren, die eben dort auch als technische Offiziere, perspektivisch Kapitäne etc., also auch interessiert daran sind in diese sehr interessante Branche. Wir haben es eingangs erwähnt, ein bisschen nischig, ja, aber eben interessante Branche.
Wie erklären Sie sich das, dass das jetzt wieder so ein bisschen Aufwind gewinnt?
Ich glaube, wir haben in den vergangenen Jahren immer auch sehr stark dieses Bild vor Augen gehabt, Schifffahrt ist eine Branche in der Krise. Das hat uns ja über 10 Jahre lang begleitet. Und jeder, der Kinder hat und der vielleicht dann gefragt wird, was soll ich machen, würde ja wahrscheinlich nicht dem Nachwuchs anraten, unbedingt an eine Branche zu gehen, wo in der Öffentlichkeit letztlich ganz breit immer das Thema Krise vor sich hergetragen wird. Und ich glaube unter anderem das, dass wir jetzt eine positive Entwicklung auch haben, über Jahre ja auch, was das Wachstum angeht, wie sich die Branche aufstellt. Sie modernisiert sich ja auch. Es ist ja auch eine andere Branche als noch vor 10 Jahren, was Mitarbeiterführung angeht, was Seestandszeiten etc. angeht. Ich glaube, das trägt positiv dazu bei, dass sich auch mehr junge Leute wieder für dieses Thema interessieren. Und wir brauchen die Leute. Wenn wir weiterhin leistungsfähige Häfen haben wollen, dann brauchen wir auch Leute oder auch Reedereien, die vorher letztendlich eine Zeit lang mal auf ein Schiff gefahren sind und wissen im täglichen Doing, was passiert da eigentlich.
Das wahrscheinlich dynamischste und auch wahrscheinlich herausforderndste Thema ist, haben wir uns für den Schluss aufgehoben, nämlich Zölle und Geopolitik. Ja, wir haben es vorhin am Anfang schon mal ein bisschen angedeutet, da passiert sehr viel. Wie stark treffen die dynamischen Zölle und Handelsbarrieren deutsche Reedereien tatsächlich?
Ich glaube, dann ist es immer schwierig, irgendwo da ein Gradmesser ranzulegen. Ich glaube, sie treffen sie und sie treffen sie, glaube ich, auch in sehr, sehr starkem Maße. Allein schon letztendlich natürlich, weil entsprechenden Ankündigungen von Zöllen, gar nicht mal die Umsetzung, die Ankündigung reicht ja schon, zu einem veränderten Bestellverhalten führt und teilweise auch zu veränderten Routings. Dass letztendlich dann Ladung in andere Bereiche reingesteuert wird. Wir haben ja auch sehr viel Ladung aus Asien in Europa, ich sag mal fast unerwarteterweise, bekommen, die vielleicht sonst Richtung USA gelaufen wäre. Dementsprechend werden Schiffskapazitäten angepasst und man muss entsprechend, wir haben es eingangs erwähnt, dort flexibel reagieren. Also insofern beeinflusst das schon Reedereien in ihrem täglichen Betrieb und auch eben deswegen, weil wir dort eine gewisse Prognoseunsicherheit haben, die wir in der Vergangenheit so nicht kannten oder nicht
hatten. Wohin verlagern sich die Warenströme eigentlich?
Ich glaube, was man beobachten kann, ist, dass viel Ware bzw. viele Güter, die im asiatischen Raum erzeugt werden, teilweise den asiatischen Raum gar nicht mehr verlassen. Wir waren ja immer daran gewöhnt, letztendlich Asien ist Anführungszeichen, um es mal ein bisschen zu verallgemeinern, die Produktionsstätte für Waren, die dann automatisch Richtung USA oder Europa laufen müssen. Das ist heute ja nicht mehr der Fall, sondern wenn man sich anschaut, mit dem Zugewinn an Wohlstand, mit auch einer entstehenden Mittelschicht, nicht nur in den großen Ländern, sondern auch in den kleineren Ländern Asiens, sieht man dort auch entsprechend, dass Volumina in Asien direkt sozusagen auch abgefragt werden und die Region, wie gesagt, gar nicht verlassen. Gleichzeitig sehen wir eine erstarkende Region Middle East. Wir sehen Indien quasi so als Schnittstelle zwischen Asien und Europa beispielsweise, die auch dort ein gesteigertes Volumen, oder größeres Volumen als in der Vergangenheit letztendlich konsumieren. Und insofern ist es wahrscheinlich so, dass Europa und auch fairerweise die USA in Zukunft eher mit abnehmenden Handelsströmen zu kämpfen haben werden, während andere Regionen deutlich stärkere Bewegungen dort sehen werden. Das ist, wie gesagt, auch nur eine Prognose, die sich...
Das ist jetzt keine optimistische Prognose zum Ende, aber eine realistische definitiv.
Ich weiß gar nicht, ob wir sagen müssen, ist es jetzt positiv, negativ. Es geht ja auch darum, wie effektiv und effizient sind wir in der Lage, mit dem umzugehen, was uns erreicht. Ja. Und wenn wir eins ja, und jetzt kommen wir zum Positiven, vielleicht Optimistischen, wenn wir eins in der Vergangenheit ja immer bewiesen haben, trotz aller Herausforderungen haben wir uns in einem schwierigen Markt immer behaupten können. Ja. Das setzt gewisse Sachen voraus, keine Frage. Das setzt auch gewisse Bereitschaft dort voraus, Sachen anzupacken. Aber Europa, auch Deutschland, hat sich trotz allem, auch wenn manchmal die Vorzeichen nicht positiv waren, wir hatten in den 80er Jahren, gab es ja auch schon mal entsprechende Entwicklungen, 90er Jahre gab es mal eine entsprechende Zeit. Wir haben uns immer sehr gut aus dieser Krise auch wieder rausgekämpft. Ich glaube, was ein Unterschied ist, natürlich substanziell, dass einige Kernindustrien, gerade auch in Deutschland, enorm unter Druck stehen. Wenn man sich beispielsweise die Automotive-Industrie anschaut, auch der Maschinenbau, Deutschland, Italien entsprechend unter Druck steht. Andererseits setze ich dort, und das als Optimist jetzt, auch auf Kreativität, Flexibilität und auch auf die Bereitschaft letztendlich sozusagen, das geben wir nicht auf, sondern wir kämpfen und gucken, wie wir mit anderen Gütern, ähnlichen Gütern weiterhin erfolgreich im Markt agieren können.
Da sind wir eigentlich und wieder an dem Punkt vom Anfang, die Anpassungsfähigkeit, das ist ja die große Stärke und darauf muss man in Zukunft wahrscheinlich auch aufbauen. Zum Abschluss hätte ich noch eine etwas abstraktere Frage an Sie. Wenn Sie einen Wunsch für das laufende maritime Jahr frei hätten, was würden Sie sich wünschen und warum?
Ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass sich jetzt gerade im Hinblick auch auf Middle East gesprochen, auf die Region Straße von Hormuz, Rotes Meer und so weiter, dass wir dort eine Beruhigung der Lage hätten, eine eigenkennende Stabilität, nicht nur aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern aus humanitären Gesichtspunkten, sowohl für die Seeleute, die dort in der Region tätig sind, diese Region passieren müssen und entsprechend also im schlimmsten Fall immer ihr Leben letztendlich dabei aufs Spiel setzen, wie aber auch letztendlich, ich sag mal, der gesamten Weltwirtschaft, dass man natürlich ein gewisses Maß an Stabilität braucht und Prognosesicherheit. Wir haben viel heute ja darüber geredet. Das würde ich mir wünschen, dass dort eine Berechenbarkeit und eine Sicherheit reinkommt, dass man, wenn davon gesprochen wird, man hat ein Agreement erzielt, dieses Agreement auch hält.
Dass man sich darauf verlassen kann.
Ja. Und sich dann da eine gewisse Verlässlichkeit einspielt, weil wie gesagt, die Effekte, die werden wir noch langfristig oder die werden uns mittelfristig zumindest begleiten. Aber irgendwann muss man auch die Ausgangsbasis dafür haben, dass man sagen kann, jetzt hat sich das beruhigt und jetzt kann man sozusagen nach vorne heraus wieder planen.
Ja, das ist doch ein schöner Wunsch zum Ende des Podcasts. Herr Sommer, wir hätten noch stundenlang miteinander hier diverse Themen besprechen können. Ich danke Ihnen vorerst für das interessante Gespräch und schön, dass Sie bei uns waren.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.